Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Castrop-Rauxel-Podcast am 30. August 2024. Für euch am Mikrofon sind heute zwei neue Stimmen. Oder doch nicht so neu? Naja, ein bisschen bekannt sind wir schon. Also los, ich bin Tobias Weckenbrock und mit mir am Mikrofon steht...
Luca Füllgraf. Auch meine Stimme kennt ihr wohl schon aus einer der anderen Podcast-Folgen.
Und davon gab es 100 und die 100. haben wir letzte Woche gefeiert. Da habt ihr noch die Stimme von Nora Wager gehört und die grüßen wir heute aus unserem Studio ganz besonders. Genieß deinen Urlaub und bleib uns gewogen, Nora. Und wir machen jetzt die Nach-Nora-Ära hier im Podcast und Luca und ich, das sind ab jetzt eure neuen Hosts. Klingt doch ganz gut, Luca, oder?
Klingt super. Ich glaube, wir waren beide gerne Gast hier, aber ich denke mal, wir sind auch in Zukunft dann gerne Host.
Yes, ich war übrigens Rekordgast. 40 Mal war ich dabei. Und du?
Ich war, glaube ich, 17 Mal dabei. Ich war die Nummer 2 hinter dir, abgeschlagen.
Genau, du hast eine kleine Auswertung gemacht und jetzt haben die beiden Top-Leute, also hier, quasi die Nachfolge übernommen. Klar ist aber, wir wollen den Podcast gar nicht neu erfinden, denn so wie er ist, ist er ja eigentlich richtig cool und so wie Nora ihn sich ausgedacht hat und so machen wir auch weiter und darum geht's auch heute um zwei größere Themen, in denen übrigens Luca und ich auch selbst die Reporter und selbst die Experten sind, ne?
Genau, das heißt, wir bleiben heute unter uns. Wir wollen gerne über Olaf Scholz reden, über unseren Bundeskanzler, denn er war am Montag hier in Castrop-Rauxel auf Schwerin im Kleingarten.
Genau, und wir wollen über das Emscherland sprechen. Das ist in Henrichenburg und das entwickelt sich ganz prima und prächtig. Und da gibt es auch ein bisschen was Neues zu erzählen. Aber zuerst, und so ist das ja hier im Podcast, gibt es die Kurznachrichten. Musik. Die bekannteste Band aus Castrop-Rauxel ist am Samstag auf Pro7 zu sehen. Das ist nicht Seven Cent, nein. Es ist Electric Callboy. Das sind die sechs Jungs, die vor 10 Jahren im Probenraum an der Wartburgstraße ihre Band gründeten. Noch damals mit einem anderen Namen. Damals hießen sie Eskimo Callboy. Inzwischen sind sie mit ihrem Programm echt weltweit auf Tournee und super erfolgreich und haben letzte Woche auch noch den Heavy Music Award in London abgestaubt. Bester International Live Act, so heißt es dann da offiziell. Am Donnerstagabend, also gestern, standen sie in der Köln Arena auf der Bühne. Da wurde nämlich TV Total XXL vor tausenden Zuschauern aufgezeichnet. Und das ist am Samstag zu sehen, unter anderem mit Electric Callboy und Roland Kaiser. 20.15 Uhr Pro7.
Mahnwache. Am Mittwochabend fand in der Castroper Altstadt eine sehr stille Gedenkveranstaltung statt. Etwa 60 Leute kamen, um weiße Rosen niederzulegen und Kerzen anzuzünden für die Opfer von Solingen. Das Attentat beim Stadtfest dort von vorletzter Woche hat Menschen in ganz Deutschland verunsichert. Diesen Ängsten wollten die Jugendorganisationen von SPD und Grünen zusammen ein Zeichen von Solidarität und Zusammenhalt entgegensetzen.
Sternmarsch. Solidarität und Zusammenhalt sind auch das Stichwort bei einer Veranstaltung aller weiterführenden Schulen in Castrop-Rauxel in der kommenden Woche, und zwar am Mittwoch um 11 Uhr. Zu dem Zeitpunkt laufen die Schulen von unterschiedlichen Orten der Stadt zur selben Zeit also zum Stadion an der Bahnhofstraße in der Nähe des Stadtmittelpunkts. Das Motto lautet dann: Für Demokratie, Zusammenhalt und Vielfalt. Ganz sicher werden wir auch dann wieder live von vor Ort berichten.
Feuerteufel. In dieser Woche haben zum 4. Mal innerhalb von 5 Wochen die Papiercontainer aus Schwerin gebrannt. Die Feuerwehr war in der Nacht mit 11 Kräften vor Ort, löschte erst mit Wasser, dann mit Schaum. Es war genauso wie in 2 anderen Nächten Ende Juli. Große Schäden entstanden zwar nicht, außer an den Deckeln der Container, aber immer wieder muss die Feuerwehr sich mit diesen unnötigen Einsätzen beschäftigen. Klar ist in jedem Fall, dass es einen Brandstifter geben muss. Aber da tappen die Feuerwehr, der EUV und die Polizei noch im Dunkeln. Wir waren am Montagabend ja ganz schön on fire.
Ja, das stimmt. Der Kanzler war da. Oh, on fire, Luca. Ich habe diesen Übergang. Oh Mann, herrlich. Also ja, der Kanzler war da und das ist ja nun nicht alle Tage der Fall. Und wenn sowas passiert, klar, dann sind wir natürlich da. Und auch so die ganze Stadt ist so ein bisschen in Wallung und in Aufruhr.
Wie meinst du das jetzt? Positiv, negativ?
Ja, gute Frage. Ich glaube, es war so ein Teils-Teils. Auf der einen Seite gab es Leute, die sich irgendwie gefreut haben. Ist ja auch eine Ehre für die Stadt hier mit 75.000 Einwohnern mal den Kanzler zu empfangen. Auf der anderen Seite, nun, weißt du selbst, ist jetzt die Ampelkoalition mitsamt Bundesregierung im Bund ja nicht unbedingt bar jeder Kritik unterwegs. Ganz im Gegenteil. Und gerade als Regierungschef, Kanzler Scholz, auch immer so im Kreuzfeuer der Kritik. Und wir haben echt im Vorfeld, nachdem wir es auch in der Zeitung und online angekündigt hatten, dass der Kanzler kommt, ganz viele Social-Media-Kommentare gesehen mit, ah, der braucht nicht zu kommen, soll bleiben, wo der Pfeffer wächst, hau ab, so Bomben-Emojis und soll sich eigentlich lieber um die Probleme unserer Generation kümmern, als jetzt hier so einen, weiß ich nicht, netten Termin in Castrop-Rauxel zu besuchen.
Er kam aber trotzdem, hat sich davon nicht einschüchtern lassen. Er kam nach Castrop, wir kamen natürlich auch dahin. Klar. Du warst am Hammerkopfturm, wie war es denn da vor Ort?
Also erst so um 16 Uhr, als ich da ankam, da konnte man noch überall rumlaufen, mich auf den Livestream vorbereiten, den wir dann gemacht haben. Das änderte sich dann aber mit der Zeit und der Kanzler sollte ja so gegen 16:30 Uhr, eigentlich 17 Uhr spätestens da ankommen. Und da waren irgendwie alle auch so ein bisschen, weiß ich nicht, positiv aufgelegt und gespannt und die Polizei kam dann da auch so langsam aber sicher und hat das Gelände so ein bisschen vorbereitet. In der Tat, die haben dann Flatterband gespannt rund um diese Wiese an der Bodelschwinger Straße. Um den Hammerkopfturm ist ja so ein Baumkreis und dann so eine Wiese und da war dann letztlich am Ende der innere Bereich und da durften wir dann nicht dabei sein. Das war eigentlich schade.
Der Kanzler kam ja auch ein bisschen später als ursprünglich angedacht. Er hatte ja einen vollen Terminkalender an dem Tag.
Ja, genau, das haben wir verfolgt. Der war morgens schon so um 9 Uhr ungefähr in Solingen, wo ja dieses schreckliche Messeattentat am Freitag vorher stattgefunden hat und hat da mit dem Oberbürgermeister und dem Ministerpräsidenten Henrik Wüst und auch Innenminister Reul sich unterhalten. Und das war ein natürlich total tief trauriger, letztlich anteilnehmender Termin am Schicksal der Opfer, aber auch politischer, denn seitdem wird ja keine Frage mehr heißer und doller diskutiert als die Frage nach Migration und Messern. Wie kriegen wir das in den Griff, dass solche vermutlich ja terroristisch und islamistisch geprägten Attentate hier nicht stattfinden können, ne? Genau, und anschließend war er dann noch in Mahl im Chemiewerk und danach noch auf dem ehemaligen Opel-Werkgelände in Bochum und erst so dann am späten Nachmittag und dann verspätet auch tatsächlich in Castrop-Rauxel.
Und als er dann da war, wie nah kamst du dann noch an?
Ja, nicht so nah. Eigentlich so nah wie jeder andere auch. Letztlich doch dann hautnah, weil irgendwie hat der Kanzler, nachdem er im Hammerkopfturm war, auch so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, Bad in der Menge genommen. Das ist also aus dem abgesperrten Bereich rausgekommen. Rundrum so 6 bis 8 Personenschützer, davon 6, die man auch deutlich als solche erkennen konnte. Also schwarze Anzüge, Sonnenbrille, 2 Frauen darunter und 3 oder 4 Männer. Aber auch Leute, die undercover da unterwegs waren, also in Zivil. Die waren aber übers Ohr dann und über eine Sprechanlage verkabelt. Also wer genau hinguckte, der konnte auch erkennen, die gehören auch zum Kanzlertross und es war natürlich auch viel Polizei da. Aber das war eigentlich ganz nett, weil es war irgendwie, er kam dann da so hin und da machten auch ganz viele Leute so ein Selfie mit ihm und wollten Autogramme und es war aber auch nicht alles nur nett. Also insofern, ich war so nah dran wie die Leute da. Ich wäre gerne noch näher rangekommen und das war eigentlich auch so verabredet mit dem Bundeskriminalamt und dem Bundeskanzleramt, nämlich, dass wir eigentlich auch dabei sein konnten, wie er im Hammerkopfturm, also in diesem denkmalgeschützten Gebäude Irinschacht 3, wie er da ins Goldene Buch der Stadt sich einträgt. Er ist dann auch die Treppe rauf mit Bürgermeister Cavagna und dem Bundestagsabgeordneten Frank Schwabe, hat vom Balkon aus auf die Stadt geschaut. Eigentlich hätte ich gedacht, und dafür haben wir uns auch angemeldet und akkreditiert, dass wir mit dabei sein können und später dann eben auch in der Kleingartenanlage, wo er den Kleingartenverein am Schellenberg beehrt hat.
Da stand ich ja dann in der Zeit, während du oben standst, stand ich unten an der Dortmunder Straße am Schellenberg.
Wie war es da denn eigentlich?
Die meiste Zeit anfangs ruhig, während oben halt schon ein bisschen Getöse war, hat man halt anfangs vor allem gewartet, man durfte aber auch dort nicht besonders nah dran. Bis auf ein paar Demonstranten, so 20 bis 30, die hatten das vorher angemeldet, oben ja glaube ich auch. Ja. Und dann haben sich irgendwann, als der Kanzler runterkam, auch diese Demonstrantengruppen getroffen am Schellenberg, am Kleingartenverein und haben da ein bisschen Radau gemacht, haben geschrien, ich weiß nicht, Mörder, Mörder und Kriegstreiber und solche Dinge.
Hau ab, hau Verräter, ab. Solche Sachen, genau. Das war oben auch schon der Fall und über die müssen wir natürlich auch sprechen. Klar ist, die dürfen eine Demo anmelden, aber wie sind sie dir da jetzt so aufgefallen? Haben die sich denn an die Regeln gehalten?
An die Regeln? Ich glaube schon. Also es war ein bisschen für Castro-Verhältnisse relativ viel Polizei da, aber ich würde sagen, die Menschen haben sich da im Zuge dessen benommen. Sie haben natürlich diese Sachen gerufen, über die wir gerade gesprochen haben, aber es kam, glaube ich, sonst nicht zu größeren Ausschreitungen. Was interessant zu sehen war, irgendwann kamen diese Gruppen zusammen, dann wurden aus diesen 20, 30, die da waren, dann auch mal, ich weiß nicht, deutlich über 100, würde ich sagen, mittendrin noch Vertreter der freien Presse, wie sie sich so geschimpft haben, also irgendwelche Streamer, die auch, wie wir ursprünglich mal akkreditiert waren, dann aber eben am Ende nicht mehr, und die haben sich dort auch ganz bunt mit unter den Demonstranten gemischt.
Okay, lass uns erst nochmal bei den Demonstranten bleiben, gleich über die Streamer sprechen. Was für ein politisches Spektrum würdest du sagen, war das denn? Kann man das einsortieren?
Weiß ich nicht, also ganz leicht einzusortieren ist es, glaube ich, nicht. Am ehesten wahrscheinlich so das Klientel, was auch so sich vielleicht im Zuge der Corona-Demos gebildet hat. Also weder ganz rechts noch ganz links, sondern von beiden Seiten irgendwie durchmischt, würde ich sagen. Viele, die irgendwie so als Schwurbler dann bekannt wurden, man hat auch T-Shirts gesehen von Menschen, die sagen, ich bin bewusst nicht geimpft. Das war da dann auch nochmal wieder ein Thema, auch wenn man es ja irgendwie jetzt schon lange nicht mehr gehört hat.
Ja, mir ist oben am Hammerkopfturm dieses große Transparent aufgefallen, wo ganz klar Politik und Medien, also etablierte Medien, also wir in einen Topf gesteckt worden sind als Lügner, also klassisch dieses Lügenpresse-Motiv. Und mir ist aufgefallen, dass die tatsächlich mit uns als Medium gar nicht so richtig sprechen wollten. Also ich habe mich da ja umgetan, oben am Hammerkopfturm, habe mit ganz vielen Leuten beim Warten auf den Kanzler gesprochen. Warum seid ihr hier? Was erwartet ihr von dem Besuch? Wie findet ihr es, dass der Kanzler hierher kommt? Das habe ich bei den, in Anführungsstrichen, Demonstranten, nee, es sind Demonstranten, aber in Anführungsstrichen Schwurblern, wie du vorhin einmal sagtest, habe ich das auch versucht. Aber da war es A, ein bisschen lauter, da lief die ganze Zeit so Musik und auch so Sprüche vom Band. Da gab es so Lautsprecher, die waren auf dem Auto montiert. Und da habe ich also jetzt keine große Aufgeschlossenheit wahrgenommen, dass die unbedingt jetzt mit den Ruhrnachrichten sprechen wollten. Und das fand ich schon ein bisschen seltsam, hat mich jetzt aber grundsätzlich natürlich auch nicht überrascht. Was aber nochmal vielleicht einen kleinen Hinweis gibt auf das, was die auch für eine Richtung haben, der lief die ganze Zeit eben, habe ich schon gesagt, so Musik, und darunter war zum Beispiel auch die Melodie von diesem Gigi D'Agostino-Lied L'amour toujours. Das ist zuletzt ja sehr deutlich dadurch aufgefallen, durch diesen kleinen Skandal oder größeren Fauxpas, kann man sehen, wie man will, auf Sylt, wo irgendwelche Leute dazu einen Claim gesungen haben, Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, haben wir auch drüber berichtet, und das ist aus meiner Sicht natürlich eine klare Anspielung, vielleicht auch eine Provokation. So, aber wir waren jetzt bei den Demonstranten. Vielleicht, du hast ja auch ein bisschen recherchiert zu diesen anderen Medienvertretern, die sich so nannten. Was waren das für Leute?
Genau, denn während die Demonstranten mit uns nicht gesprochen haben, haben sie mit diesen Medien sehr wohl und auch durchaus ausschweifend gesprochen teilweise. Unter anderem Utopia TV hatte, glaube ich, an diesem Tag allein 160.000 Streams für ein Video von 4,5 Stunden, das sie dort hier in Castrop-Rauxel fabriziert haben. Auch das ist wieder freie Medien, wie sie es selber schimpfen, alternative Medien, im Gegensatz zu uns halt freie Presse, weil das wird uns ja dann eben nicht zugeschrieben. Und man konnte aber sehen, in diesen Videos kam unter anderem Mario Rommel hier aus Castrop vor. Diese Medien kommen ja nicht aus Castrop, und dann durfte er da mal erzählen, wie, ja, was in Castrop-Rauxel so in seinen Augen passiert.
Einmal zum Namen, wer Mario Rommel jetzt noch nicht kennt, der ist ja angetreten als Bürgermeisterkandidat parteilos.
Wird es auch wieder tun.
Vergangenen Kommunalwahl, hat angekündigt, es wieder zu tun. Naja, und dem würden wir auch, glaube ich, schon zuschreiben, dass er eher so in die rechte Ecke gehört, ne?
Ja, ich glaube, das würde selbst er von sich selbst behaupten, deswegen können wir es wahrscheinlich auch tun.
Was hat er denn gesagt dann in diesem Interview oder in diesem Frage-Antwort-Ding?
Oh, in diesen 10 Minuten, da war tatsächlich eine Menge dabei, was sich vielleicht ganz einfach widerlegen lässt. Er sagte, im Park Bad Nord, da würden die Fliesen nur so von der Wand fallen. Das blieb dann auch unwidersprochen, weil die Streamer kommen natürlich nicht von hier. Die können es wahrscheinlich nicht mal besser wissen, aber sie haben es auch nicht hinterfragt.
Und das können wir richtig stellen. Also da fallen vielleicht ab und zu, ist ein älteres Freibad, da werden auch mal Fliesen von der Wand fallen vielleicht, aber aus meiner Sicht werden die dann von der Stadt relativ schnell repariert. Und ganz klar, Mario Rommel müsste es besser wissen, weil er ist selbst oft im Freibad, und das ist einfach eine Behauptung, die überhaupt nicht stimmt, ne? Eine Lüge.
Ja, genauso wie die Lüge, dass ein AfD-Kandidat für die Bürgermeisterkandidatur verhindert worden wäre. Das hat Mario Rommel auch behauptet. Auch das wurde ja weder hinterfragt noch eingeordnet.
Er hat, glaube ich, sogar gesagt, verboten.
Verboten, genau.
Verhindert wird es möglicherweise, weil alle Parteien, die sich dem demokratischen Spektrum hier zuordnen, tatsächlich eine Übereinkunft gemeinsam unterzeichnet haben, dass sie mit der AfD, wenn sie in Castrop-Rauxel kommunalpolitisch mal aktiv werden würde, nicht zusammenarbeiten wollen. Aber dass verboten wird, dass ein Bürgermeisterkandidat antritt, also wie sollte man das verbieten? Ne? Also es ist einfach tatsächlich so gesagt und dann auch nicht widerlegt worden. Ich habe auch noch andere Streamer getroffen, Hamburger Junge 66 oder so, der bei TikTok irgendwie aktiv ist, Freie Presse Sauerland, und das passt alles so ein bisschen halt in diesen Alternativmedienbereich, wo ich sagen würde, es ist in Ordnung, wenn man live streamt, vollkommen okay. Das ist auch ein journalistisches Format, das machen wir auch. Aber als journalistischer Profi würde ich ja sagen, wenn da dann Behauptungen fallen, dann muss man die an irgendeiner Stelle widerlegen. Und ganz klar, wenn man bei Utopia TV bei YouTube mal guckt, in die Kommentare, auch das ist natürlich nicht der Streaming-Kanal selbst, der die schreibt, aber man sieht schon ganz klar, wer sich das anschaut. Und da geht es wirklich zum Teil genauso zu wie in den Kommentarspalten, die ich vorhin genannt habe. Also wählt bitte die AfD, um das Problem zu lösen und solche Sachen. Also das ist da wirklich zum Teil unterste Schublade. Da war jetzt AfD-Wahlaufruf noch harmlos. Okay. Das war der Kanzlerbesuch. Unterm Strich, er hat sich ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Er hat dem Kleingartenverein die Ehre erwiesen, der einen Bundespreis verliehen bekommen hat. Was würdest du abschließend sagen? War das jetzt ein guter Besuch oder war der deplatziert in der aktuellen politischen Situation?
Boah, schwierig, ganz schwierig. Also ich würde es ihm nicht verdenken, dass er nach dem Termin morgens in Solingen danach einen geplanten Termin in Castrop-Rauxel nicht abgesagt hat. Er hat sich quasi den Leuten gestellt, er war in der Menge. Aber wir wären vielleicht auch ganz froh gewesen, wenn wir noch ein bisschen näher rangedurft hätten, vielleicht auch mal Fragen stellen.
Genau, das muss man auch noch sagen, aus der Menge wurden ihm auch Fragen zugerufen. Was sagen Sie zu Solingen? So, dazu hat er dann natürlich auch einfach gar nichts gesagt. Ja. Aber das hatte er am Morgen in Solingen selbst schon getan und seither hat sich ja auch das Rad schon weitergedreht. Die Politik ist da am Ball, die Regierung auch. Schauen wir mal, wo es hinführt und sprechen dann über unser zweites Thema, und das ist sicherlich ein positives Thema, und es heißt Emscherland. Bisschen anders umschrieben nennt man das Gebiet da, das wir meinen, an der Emscher und am Rhein-Herne-Kanal ja jetzt auch Natur- und Wassererlebnispark. Hört sich toll an, richtig schön geworden inzwischen. Du warst auch schon mal da, aber das war Anfang des Jahres und da war es irgendwie noch Baustelle, ne?
Ja, genau, das war im Februar. Dort steht ja auch der Sprung über die Emscher, diese, ja, tolle, architektonisch irgendwie wirklich auffällige Brücke, eine Landmarke, wie viele Leute sagen. Und da hatte ich die Möglichkeit, mit Architekten, allerdings auch mit Besuchern, die sich dafür interessierten, sich aber anmelden mussten vorher, ja, einmal über die Brücke oder einmal bis oben in die Mitte und dann wieder zurück. Das hat ungefähr, ich weiß nicht, eine Dreiviertelstunde ungefähr gedauert. Die Leute konnten Fragen stellen, was noch ansteht, wann endlich eröffnet wird, weil es wurde ja durchaus immer wieder verschoben, dieser Eröffnungstermin. Mittlerweile steht er.
Ja, wann denn? Wann ist es soweit?
Es ist der 30. September.
Okay, und was ist an diesem 30. September? Wissen wir das schon?
Wir wissen zumindest, dass Clara Geiwitz kommt, die Ministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen im Bund.
Das ist ja irgendwie, wenn man in den Kalender guckt, ein Montag, ne? Das ist jetzt eher so ein, auch so ein Medientermin, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube nicht, dass da sonst besonders viele Leute kommen, wobei der letzte Termin, wo ich war, war auch unter der Woche und der war auch ganz schnell ausgebucht. Die Leute hatten da wirklich großes Interesse dran, deswegen vielleicht kommen auch doch viele Menschen.
Wir werden es berichten. Es gibt auch übrigens ein Video von diesem Spaziergang über den Sprung über die Emscher im Februar. Würden wir mal verlinken in den Shownotes. 45 oder 40 Minuten nimmt Luca euch dann mit und dann könnt ihr schon mal runterschauen von diesem Bauwerk. Aber diese Brücke ist ja nicht das Einzige. Ich war jetzt kürzlich nochmal im Emscherland, da sieht es wirklich richtig schön aus inzwischen. Es gibt Spazierwege, es ist grün, es gibt Blühwiesen, es gibt einen Spielplatz, es gibt einfach tolle Ecken da inzwischen und es ist ein ganz, ganz toller Park geworden. Aber es gibt da bald, habe ich jetzt von dir gehört in dieser Woche, hast du recherchiert, irgendwie auch eine Imbissbude, ne?
Genau, allerdings dauert es bis dahin noch ein bisschen, ein Monat, vielleicht sogar zwei Monate. Wer dahinter steckt, das sind Uwe Frisch und Mike Frisch. Die hatten vorher an der Recklinghauser Straße den Hades Grill, haben sie jetzt abgegeben an eine ehemalige Mitarbeiterin und machen sich auf zu neuen Ufern.
Genau, die Emscher kennen sie schon, weil sie auch den Hof Emscher Auen, der Uwe Frisch auch den Hof Emscher Auen betreibt. Da gibt es ja ein kleines Café auch. Das heißt also, was hat er denn dann in Henrichenburg vor? Jetzt wollen wir ja über das Emscher Land sprechen.
Genau, sie bekommen einen neuen Anhänger. Sie hatten früher schon mal einen Anhänger, wo sie drin gekocht haben. Jetzt gibt es einen neuen, Spezialanfertigung, deswegen dauert es auch noch ein bisschen. Und da drin werden die beiden dann kochen. Es soll, anders als beim Hades Grill, ein bisschen weniger Imbiss sein. Also man sagte mir, klar, Pommes, Currywurst wird es trotzdem geben, wird es wahrscheinlich immer geben, wenn die beiden da sind. Genauso wie so einen griechischen Einschlag, sagten sie auch, den werden sie nicht mehr los. Allerdings vielleicht auch ein bisschen mehr vegan, vegetarisch, bisschen frischer. Die sagten, das könnte man quasi dieser Tage nicht mehr nicht machen, weil so viele Leute da irgendwie dran interessiert sind. Mhm. Das heißt, es wird irgendwie Grillpfannen geben. Es wurde schon ein Kartoffelsalat angekündigt, der aber nicht dieser Mayonnaise-Kartoffelsalat, sondern eher so ein bayerischer, ein bisschen leichter.
Okay, also dann müssen die ihre Kochrezepte nochmal ein bisschen verändern. Werden die beiden da alleine auf dem Wagen stehen oder wer managt das dann da, das Geschäft?
Neben den beiden und ein paar Familienmitgliedern werden auch Leute dort stehen, die gerade Insassen in der JVA sind, hier in Castrop-Rauxel. Da hat Uwe Frisch schon Erfahrung durch vom Emscher Hof. Da hat er auch schon in der Resozialisierung gearbeitet und er sagt ja, das soll es auf jeden Fall auch wieder geben. Er wird sich immer freuen, wenn er Menschen von dort bekommt, die für ihn arbeiten. Zum einen Personalmangel in der Gastro, also da hat er eine Quelle und die wird wahrscheinlich so schnell nicht versiegen. Und aber er sagte auch, klar, irgendwie ist es auch cool, die Leute wieder ja, in den normalen Arbeitsalltag zu integrieren, dass die wieder mit Kunden in Kontakt kommen, auch mit Geld, auch mit Alkohol. Also all das, was halt in der Arbeitswelt auf die Menschen wartet, dass sie das dort auch wieder erlernen können oder einfach wieder auffrischen.
Sehr schön. Und dazu kann man dann vielleicht in ein paar Jahren auch trinken den Wein von der Emscher, denn wahrscheinlich wisst ihr das schon, vielleicht erzählen wir es aber auch nur noch mal kurz. Es gibt einen Weinberg zwischen Rhein-Herne-Kanal und der Emscher, da in genau diesem Emscherland. Da sind jetzt inzwischen 6700 Weinreben gepflanzt worden, in die Erde gekommen. Da haben auch Bürger tatsächlich mitgearbeitet, das kann man. Also wer da Bock hat, kann sich einfach mal schlau machen bei der Emscher-Genossenschaft. Also ungefähr alle zwei Wochen freitags gibt es ein Treffen. Da muss man sich nur einmal kurz anmelden, dann kann man mitmachen. Also wer mal was über Weinbau lernen will, der kann da mitmachen. Und tatsächlich gibt es ja sogar schon Emscher Wein, nur der kommt eben aus Dortmund und nicht aus Castrop-Rauxel. Dauert wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre, bis der Wein dann so weit reif ist, dass man daraus, also die Weintrauben so groß, die Weinreben so groß sind, dass aus den Trauben dann auch eine erkleckliche Menge zusammenkommt, um Wein zu machen. Aber das Emscherland, bunt wie es ist, bietet uns dann demnächst tatsächlich auch Wein. Ist doch cool. Gehen wir mal hin, oder? Spätestens am 30.09. werden wir live berichten.
Da sind wir ja garantiert da.
Genau. Und auch sonst viel Spaß im Emscherland. Da könnte man zum Beispiel auch an diesem Wochenende hingehen. Muss man aber nicht. Und damit ist unsere Überleitung zu den Veranstaltungstipps fertig. Es gibt nämlich auch ein paar andere Alternativen. Und mit der ersten fange ich jetzt an. Am Samstag gibt es nämlich den Tag der offenen Tür im Gefängnis. Also JVA Meisenhof macht die Türe auf für jeden, der sich die mal von innen anschauen möchte. Das ist alle 5 Jahre ungefähr möglich, ist also mit größerem organisatorischen Aufwand verbunden. Klar, Sicherheitsaspekte spielen da eine große Rolle. Aber die Econer JVA ist ja bekannt dafür, dass sie ab und zu mal Leute auch reinlässt und, wie du gerade schon sagtest, auch Leute nach draußen lässt zum Arbeiten. Von 12 bis 17 Uhr kann man also Samstag da Einblicke bekommen, die man sonst so nicht bekommt. Man kann da mal in einen Gefangenenbus reinschauen. Man kann sich schlau machen, wie man eigentlich Mitarbeiter der Justiz wird, also wie man da im Knast möglicherweise auch Arbeit findet und was der Knast sonst noch mit den Gefangenen so tut, denn die müssen ja irgendwie auch was zu tun haben. Es gibt Musik, unter anderem von der Knastband, es gibt gekochtes, gebackenes und Eis. Lohnt sich also wirklich mal da vorbeizuschauen, 12 bis 17 Uhr Lerchenstraße.
Am Samstag gibt es aber noch einen weiteren Tag der offenen Tür, nämlich bei der Feuerwehr in Henrichenburg. Am Feuerwehrgerätehaus im Dorf gibt es von 11 bis 17 Uhr Essen und Trinken und ein buntes Programm für die Familie. Es gibt Vorführungen und Feuerwehrtechnik zum Anfassen. Einfach ein Blick hinter die Kulissen.
Für den Samstag habe ich noch was. Am Kulturplatz Leo hier in der Castroper Altstadt, da ist ja ganz selten irgendwas mit Kultur. Diesen Samstag ist das anders. Die Akkordeon Big Band Druckluft, die spielt auf diesem idyllischen Platz am Schulhof des ASG, nämlich ihr Jahreskonzert. Von 15 bis 17 Uhr gibt es dann bewährte Klassiker und neue Titel von dieser Band um den Banddirigenten und Chef Rainer Zech. Dann gibt es auch Kaffee, Kuchen und sowas zu außerdem erschwinglichen Preisen. Die serviert vor Ort nämlich der Bürgerverein.
Und Samstagabend gibt es auch noch eine Party im Biergarten von Tante Amanda. Der Dortmunder DJ Firestarter liegt unter anderem bei Bubi Leuthold in Westerfilde direkt hinter der Stadtgrenze auf. Einlass ist um 18 Uhr zum Dance and Dine. Ab 21 Uhr gibt es 80s und New Wave. Ab 23 Uhr dann Alternative. Karten kosten 13 Euro. Es gibt sie bei Tante Amanda, im 1910er Markt und online.
Und es gab sie bei RN Plus. Ja, damit kommen wir jetzt zum, ich sag mal, Abbinder unserer Podcast-Folge hier. Wir würden uns total freuen, wenn ihr mal RN Plus ausprobiert. Denn das ist für uns im Prinzip unsere Lebensversicherung für den Podcast, aber auch für die Ruhrnachrichten in Castrop-Rauxel mit dem, ich würde mal sagen, freien Journalismus, den wir hier machen. Der ist also auch für euch da. Insofern, wir würden uns total freuen, wenn ihr mal RN Plus ausprobiert. Das gibt's für Podcast-Hörer jetzt auch gerade ganz günstig. 1 Euro für die ersten 4 Wochen und dann könnt ihr alles lesen, was wir schreiben oder unsere Videos sehen oder eben auch andere Dinge, unter anderem Karten gewinnen. Und zwar in der nächsten Woche verlosen wir Karten für einen ABBA-Revival-Abend in selbigen Biergarten bei Tante Amanda. Also da kann man mit uns dann sogar bares Geld sparen. Man muss nur 1 Euro ausgeben und kann Karten im Wert von, ich glaube, 2x26,50 Euro gewinnen. Das lohnt sich also in jedem Fall. Für uns wäre es auf jeden Fall toll. Das war's jetzt dann aber mit der ersten Folge nach Nora. Ich hoffe, die 101. Folge hat euch ebenso gut gefallen wie vielleicht die 100 zuvor. Wenn euch das gefallen hat, dann bitte, bitte abonniert uns doch und empfehlt uns einfach mal weiter. Sagt doch einfach mal der Mutter, pass auf, hier gibt's einen Podcast für Castrop-Rauxel, kennst du den schon? Oder der Schulfreundin oder dem Onkel oder sonst wem. Wir würden uns total freuen. So, Luca, habe ich noch was vergessen?
Eigentlich nicht. Nur das. Bis nächste Woche und Glück auf.